Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist so das Konzept des Ganzen. Dieses Buch ist meinem kleinen Bruder gewidmet, Alex. Und man wird im ersten Kapitel verstehen, warum. Manche Leute halten ihn für eine arme Sau, weil er mein Bruder war. Kapitel 1. Das Geheimnis der abgeblitzten Villa. Mein kleiner Bruder Axel hatte den besten Bruder der Welt. Mich. Wann immer er sich in einen Schlamassel buxierte, war ich da, um ihn wieder rauszuhauen. Er vertraute einfach darauf, dass ich schon einen Plan haben würde. Und den hatte ich. Immer. Im Freibad hatte ihn einmal ein Bergtroll großer Angeber mit ungefähr 20 Schwimmabzeichen und 100 Tattoos von oben herab angesehen und gesagt, »Ey, Zwerg, du traust dich bestimmt keinen Körper vom Dreier!« machte Axel nur und kletterte die sonnenblitzende Stahlleiter hinauf. Mit trotzig vorgeschobener Unterlippe stieg er am Dreier vorbei und bis ganz nach oben zum Fünfer. Höher ging's nicht. Ohne auch nur ein einziges Mal zu zögern, lief er zur Kante vor und sprang. Im Flug schrie er, »Na?« Nicht einen winzigen Moment lang dachte er daran, dass er gar nicht schwimmen konnte. Er platschte aufs Wasser und sackte bis zum 5 Meter tiefen Kachelgrund hinunter. Die Umstehenden lachten und jubelten, aber ich reagierte blitzschnell. Ich sprang ihm hinterher und fischte ihn aus dem Becken. Axel legte dauernd solche Stunts hin. Ma wusste davon nichts, aber irgendwas schien sie zu ahnen, denn jedes Mal, wenn Axel aus dem Haus ging, sagte sie zu mir, »Hagen, pass bitte auf deinen Bruder auf.« Und ich, Hagen Julius Kaiser, passte auf. Denn Axel war für seine 8,5 Jahre schmächtig. Seine Augen waren groß und nachtwaldgrün, das Haar dunkelblond. Ich passte jedoch nicht nur auf, sondern brachte ihm auch alles bei, was man nicht von seinen Eltern lernt und trotzdem braucht. Ich zeigte ihm, wie man eine Schleuder baut und richtig benutzt, wie man freihändig um Kurven radelt und windschiefe Bäume klettert, in großen Kartons die Treppe runterbrettert und sich im Schwertkampf mit einem Schild verteidigt. Dafür nahm ich eine frische Haselnussrute und drückte Axel einen alten, angerosteten Topfdeckel in die Hand. Ich zeigte ihm, wie man mit einer Lupe ein Lagerfeuer entzündet und wie man Bucheckern knackt und isst, obwohl die ein bisschen giftig sind. Wirklich nur ein bisschen. Und was machte Axel mit all dem Wissen? Mit der Schleuder schoss er einen Sprung ins Glas der Terrassentür und knallte sich den schnalzenden Gummi so fest ans Ohr, dass es blutete. Mit der Lupe fackelte er auf offenem Feld nicht nur sein Häufchen aus trockenen Zweigen und Zeitungspapier ab, sondern auch einen großen Strohballen vom Bauern Meierhof direkt daneben. Auf dem Rad raste er freihändig über eine Skaterschanze, flog mit doppeltem Überschlag haarscharf an einem parkenden Porsche vorbei und landete im nächsten Graben. Zum Glück habe ich Axel auch beigebracht, wegen solcher Kleinigkeiten nicht gleich zu heulen. Deshalb war er nicht nur klein und schmächtig für sein Alter, sondern auch zäh wie Opas Rinderbraten. Ma und Pa nicht. Die waren über jede von Axels Schrammen ebenso entsetzt wie über das blutige Ohr. Und jedes Mal fragten sie natürlich mich, nicht ihn. Wie konnte das denn passieren? Also tat ich, was ich als großer Bruder eben tat. Ich schützte den Kleinen vor Ärger. Ich rückte seine Taten ins rechte Licht, betonte seine guten Absichten und schimpfte auf das Pech, das ihm ständig in die Quere kam. Manche Kleinigkeiten vergaß ich zu erwähnen, andere zerrte ich ins Scheinwerferlicht meiner Geschichten. Lautstark lobte ich Axels unglaubliche Reaktion, mit der er dem fetten Sportwagen ausgewichen war. Ich fuchtelte mit den Armen und rief, das war ein aufgemotzter Turbo mit Spoiler, der röhrt wie eine Marsrakete und macht Spitze über 300 Sachen. Dass er im Moment von Axels Sturz geparkt gewesen war und null Sachen gemacht hatte, erwähnte ich nicht. Ma und Pa sprangen voll drauf an und schimpften über alle rücksichtslosen Raser der Welt. Ich nickte heftig und schwieg. Axel bekam keine Strafe fürs Freihändigfahren, sondern ein extra großes Eis zum Trost, das er grinsend mit mir teilte. Als ich die Ohrwunde von der schnalzenden Schleuder erklären musste, wich ich auf eine ganz andere Geschichte aus, eine ohne Schleuder. Ich erzählte, wie ein kleiner Junge mit Asthma und Brille von drei bulligen Schulorks in die Hagebuttensträucher hinter dem Pausenhof gestoßen wurde, wie sie ihm sein Essensgeld abnahmen und ihn zwingen wollten, aus den Hagebutten Juckpulver herzustellen und sich selbst in Hemd und Hose zu stecken, wie Axel superheldenhaft hingestürmt war und geschrien hatte, lass den Kleinen los, was hat denn er euch getan? Wie die drei erst nichts geknurrt und dann gelacht und Axel am Ohr gepackt und durchgeschüttelt hatten. Wie Axel sich wütend gewehrt hatte, bis ich dazugekommen war. Wie ich ihm geholfen und die drei schließlich aufgegeben hatten. Nun, die Geschichte war tatsächlich wahr, nur war sie eben nicht Axel passiert, sondern meinem besten Freund Robby. Aber weil Axel die Geschichte dringender brauchte, lieh ich sie ihm. Robby verstand das. Ma und Pa waren furchtbar stolz auf Axels Einsatz für einen Schwächeren, sagten aber, er solle nächstes Mal lieber einen Lehrer oder Polizisten rufen. Trotzdem bekam er wieder ein riesiges Eis, das er diesmal mit mir und Robby teilte. So ging es Woche um Woche. Wenn Axel Mist baute, half ich ihm mit einer Schutzschummelei aus der Patsche. Schon auf dem Heimweg sagte er immer zu mir, ach, dir fällt schon was ein. Und er hatte recht. Mir fiel jedes Mal etwas ein. Aber ich beschuldigte nie einen Unschuldigen. Ich log auch nicht grundlos, ich tat einfach nur das, was Ma selbst von mir verlangt hatte. Ich passte auf Axel auf, immer und überall. Manchmal eben auch gegenüber unseren Eltern. Und wenn ich das am besten mit meiner Fantasie konnte, dann fantasierte ich eben. Das machte ich so gut, dass Ma und Pa überzeugt waren, dass Axel bei mir am sichersten war. Deshalb musste ich ihn immer und überall mit hinschleppen. Und immer und überall musste ich mir neue Geschichten ausdenken. Doch das, was ich jetzt erzähle, ist keine von diesen Geschichten. Egal wie unglaublich alles klingt. Nichts davon habe ich mir ausgedacht. Nichts ist auch nur ein winziges bisschen übertrieben. Das hier ist die pure und einzig vollständige Wahrheit über die große Suche nach dem Schatz des alten Ringler, so wie wir sie erlebt haben. Ehrlich. Mein bester Freund Robby hieß mit Nachnamen Lahm, obwohl er der Schnellste in unserer Klasse war, beim Rennen, Radfahren und Schwimmen. Er war groß und schlank und ihn fragte niemand, traust du dich einen Körper von da oben? Im ganzen Landkreis gab es kein Sprungbrett, das hoch genug war, um Robby Angst einzujagen. Er hatte rotblonde Haare und blasse Sommersprossen um die Nase, die ich Zornsprossen nannte. Denn immer, wenn er auf eine Ungerechtigkeit stieß und zornig wurde, färbten sie sich fast rot. Seine Augen waren dunkelbraun und verfärbten sich nicht. Angefreundet habe ich mich mit ihm, als ich ihn beim Straßenverkauf vom Eiscafé Kristall getroffen habe. Von klein auf hatte Ma uns beigebracht, dass Geld nicht glücklich macht. Aber als ich hinter Robby anstand, begriff ich, dass kein Geld noch viel weniger glücklich macht. Eine Kugel kostete 1 Euro und Robby verlangte, eine halbe Kugel Pistazie bitte. Der Eisverkäufer runzelte die Stirn. Ich verkauf keine halben Kugeln. Robby sagte, bitte, ich hab doch nur 50 Cent. Du willst doch nur billig eine Waffel abstauben. Nee, ehrlich nicht. Eine halbe Waffel reicht mir völlig. Nur so viel, dass das Eis nicht runterfällt. Aber der Verkäufer blieb hart. Nee, hab ich gesagt. Warum? Was soll ich denn mit der anderen Waffelhälfte anfangen? Sie wegwerfen? Niemand will eine halbe Kugel Eis. Ja, ich schon. Ja, aber niemand sonst. Wem soll ich die zweite Waffelhälfte verkaufen? Mir, sagte ich laut. Ich nehme sie. Der Verkäufer schüttelte den Kopf. Ich verkaufe seit 30 Jahren ganze Kugeln und ganze Waffeln. Was Halbes gibt's hier nicht. Also? Also kaufte ich meine 2 Kugeln einzeln in 2 Waffeln und schenkte die Pistazie Robby. An diesem Nachmittag wurden wir Freunde und das machte uns glücklich. Ob das nun daran lag, dass ich Geld hatte oder daran, dass Robby keins gehabt hatte, wusste ich nicht. Ma sagte, sie sei furchtbar stolz auf mich und wir seien Freunde geworden, weil wir uns das Eis geteilt haben. Teilen mache glücklich, nicht das Geld. Ich nickte und erklärte ihr nicht, dass wir ohne Geld gar kein Eis gehabt hätten, um es zu teilen. Robby war 10 wie ich. Sein Bruder Oskar 8 wie Axel und Robby ging es genauso wie mir. Immer wenn er das Haus verließ, hieß es, nimm Oskar mit, Robert, dann ist er auch aus dem Haus. vor allem am Wochenende, wenn ihr Vater daheim war. Robby und ich nahmen also die Kleinen jeden Tag mit und zogen zu viert durchs Dorf. Und weil 4 Leute genug waren, um eine Bande zu gründen, taten wir das. Wir nannten uns die Wandelnden Geister. Den Namen hatte ich aus Pas alten Comics, die Ma in Pappkisten in den Keller geschafft und ich heimlich wieder nach oben geschmuggelt hatte. Der Held der Hefte hieß Phantom und lebte in einer Totenkopfhöhle tief im Dschungel. Er kämpfte gegen das Böse und für all Unterdrückten, wie es seine Vorfahren schon seit 400 Jahren getan hatten. Die waren auch alle Phantom gewesen. Er war wie Tarzan, Batman und James Bond zugleich und wurde der wandelnde Geist genannt. Phantom konnte einfach alles sein und wir wollten auch alles sein. Das Coolste an Phantom aber war sein Totenkopfring. Das war ein Siegelring an seiner rechten Hand, mit der er die Verbrecher niederschlug, sodass sich der Totenkopf auf deren Kinn abzeichnete. Dann wusste jeder sofort, der Kerl taugt nichts. An der linken trug er einen zweiten Siegelring mit 4 kreuzförmig angeordneten P. P wie Phantom. 4 wie wir 4, das passte perfekt. Wer sein Zeichen trug, stand unter seinem Schutz. Dass er die unter seinem Schutz standen, dann irgendwie auch schlagen musste, um sie zu markieren, erschien mir seltsam. Aber mit links tat es wahrscheinlich weniger weh. Es gab Original-Phantom-Totenkopfringe zu kaufen. Natürlich waren die nicht das echte Original, sondern nur Originalkopien. Doch dafür reichte unser Taschengeld nicht. Also gingen wir in Pars Werkstatt und sägten uns von einem Stahlrohr selbst 4 breite Ringe ab. Jeder malte mit einem schwarzen Folienstift einen Totenkopf auf seinen Ring. Weil der Stift sofort trocknete und nicht abfärbte, steckte ich ihn immer ein. Dann konnte ich jeden Gangster, den ich niederschlagen musste, damit direkt markieren. Phantom trug den Ring am Mittelfinger, also hatte ich ein Rohr mit passendem Durchmesser ausgesucht. Robbys und mein Ring saßen genau, nur die Kleinen mussten ihre auf den dickeren Daumen stecken. »Hey, und wie soll ich denn damit boxen?«, fragte Axel, als wir uns die Ringe überstreiften und verdrehte den Arm. »Daumen voraus?« »Ist doch egal«, sagte ich, »markieren tue ich die Gangster, ich bin der Boss.« »Wir«, sagte Robby, »wir sind der Boss.« »Genau.« Ich nickte und drehte meinen Ring so, dass der Totenkopf nach oben zeigte. Das war das Schöne an unserer Bande. Robby und ich mussten uns nicht einigen, wer der Boss war. Jeder hatte seinen eigenen kleinen Bruder und damit seine eigenen Untergebenen. Aus Gründen der Abwechslung tauschten wir sie manchmal auch oder warfen am Morgen eine Münze, wer heute wen bekam. Und wann immer wir konnten, zogen wir auf Abenteuer aus. Ja, jetzt springe ich ein kurzes Stück nach vorne, denn in diesem Sommer stirbt der alte Ringler. Der alte Ringler ist ein 60-jähriger Mann oder knapp über 60, der angeblich der reichste Mann im Dorf ist. Der Haken bei der Sache ist, als er tot ist, sind seine Konten leer, alles Geld ist verschwunden und sein Haus, seine Villa ist 2 Monate zuvor, ein Tag bevor er gestorben ist, abgebrannt. Es gibt Leute, die behaupten, er hätte das selbst abgefackelt. Die Frage ist, wo ist sein unglaubliches Vermögen hin? Ich lese jetzt ganz kurz die Beschreibung von der Villa oder dem, wie sie ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. 2 Monate vorher hatte hier noch eine riesige Villa gestanden mit 3 Dutzend Türmchen und Erkern, 100 Zimmern, Türklinken aus Gold, breiten Treppen aus Marmor und einer echten alten Piratenkanone im Garten. Hinter den hohen Fenstern hatten abends gewaltige Kronleuchter aus Kristall gebrannt, bunte Papageien waren frei durch die Zimmer geflogen. Das Feuer hatte die Villa bis auf die rußverschmierten Mauern niedergebrannt. Nur die Papageien und die Kanone waren unversehrt geblieben. Die Kanone zielte weiterhin auf die offenen Felder hinter der Villa hinaus. Die Papageien saßen meist auf Bäumen irgendwo im Dorf herum, krächzten lauthals von ihren Ästen herunter und fluchten wie Seeräuber auf Überstunde. Der Garten war so groß wie ein Park und mit tiefen Löchern übersät. Die ausgehobene Erde lag in mannshohen Haufen daneben. Ja, die Löcher sind von Leuten, die vermuten, dass dort der Schatz war. Und dann kommt's tatsächlich eines Tages, gibt es eine Art Testament, das nach dem Tod des alten Ringlers in der örtlichen Zeitung erscheint. Und da steht drin, Vom alten Ringler? Bevor meine lieben Verwandten auch nur einen halben Cent bekommen, schieße ich mein Vermögen lieber zum Mond. Und wenn's der Mann im Mond oder Neil Armstrong oder sonst wer findet, soll der es meinetwegen behalten. Gezeichnet Xaver Jeremias Ringler. Ja, und das ist für Hagen und seine Freundin eine Steilvorlage. Er sagt, das ist ja eindeutig, wir müssen den Schatz suchen, der ist hinter einem gezeichneten, geschnitzten oder irgendwas, einem Zeichen, einem Mond verborgen. Das ist ein eindeutiger Hinweis. Er versucht mit Axel nachts mit aus dem Fenster auszubüchsen, rauszusteigen, wird aber vom Vater erwischt und muss also bis zum nächsten Morgen warten, bis er mit Robby und Axel, Oskar Robbys Bruder liegt mit Fieber im Bett, sich auf den Weg machen kann. Und sie kommen jetzt zu dieser beschriebenen Villa. Hoffen, sie sind die Einzigen, die schon von dem Testament gehört haben, aber dem ist nicht so, denn sie waren nicht die Ersten bei der Ruine des alten Ringler. Der gestriegelte Aufschneider Lionel Hartmann stand auf einem kleinen Aushubhügel mitten auf dem Grundstück und scheuchte vier Jungs aus seiner Gang hin und her. Er trug Baggypants in Tarnfarben, teure Turnschuhe mit Leuchtdioden und ein kurzärmelig weißes Trikot mit seinem Namen und der Nummer 10. Um seinen Oberarm spannte sich eine Kapitänsbinde. Die Gang hatte keinen richtigen Namen, sie hieß einfach Lionels Gang. Das gefiel Lionel am besten. Als er zum ersten Mal unsere selbstgemachten Phantomringe gesehen hatte, hat er mitleidig gelacht. Dann hat er jedem seiner Jungs einen Edelstahl-Runenring aus der Hobbit gekauft und sich selbst den vergoldenen einen Ring, den Ring der Macht. Eigentlich machte der unsichtbar, aber Lionel trug ihn, damit er gesehen wurde. Die ganzen Ringe hat er nur besorgt, um uns zu ärgern. Immer musste er jeden übertrumpfen. »Hier ist eine Kerbe im Stamm, die sieht aus wie ein Mond«, rief Lionels bester Freund und Ersatzkapitän Martin Thiel und salutierte lässig. Er trug ein hellblaues Poloshirt mit über dem Herzen eingestickter Yacht und hochgestellten Kragen. Lionels gesamte Gang sprang zu ihm und wir fluchten. Sie waren auf derselben Spur wie wir. Und sie waren nicht die Einzigen. Es sah so aus, als hätte Frau Stockwieser von der Oberkirchburger Allgemeine nicht nur mit Paar vertraulich gesprochen, der es uns gesagt hatte, sondern mit dem halben Dorf. Und das hat es sofort der anderen Hälfte weitererzählt. Die siamesischen Freundinnen Nina Huber und Milena Nowotny stiegen Hand in Hand über den hinteren Zaun aufs Grundstück. Milena ließ einen gefalteten Eisvogel fliegen und Nina pfiff durch ihre Zahnlücke. Mit dem Pfiff hatte sie früher dünnes Glas knacken lassen können und Risse in klares Pfützeneis sprengen. Seit sie eine Zahnspange trug, konnte sie nur noch Melodien pfeifen wie alle. Vielleicht ein bisschen lauter und höher und schöner, doch das war auch schon alles. Nina hatte die Spange nicht gewollt, aber ihre Eltern waren überzeugt, dass perfekte Zähne im Leben wichtiger waren als die Fähigkeit, Eis zu zerpfeifen. Vorn kam Peter Baumgartner mit einem quietschenden Leiterwagen angerückt, auf dem eine Spitzhacke, zwei Schaufeln, ein Spaten, ein Torfstecher und ein Kasten Tomatensaft gestapelt waren. Hinter der Piratenkanone umkreiste Robbys hübsche Cousine Eleanor kopfschüttelnd eines der Löcher im Boden. Ihre Wangen waren märchenapfelrot, in den blonden Locken thronte eine große rosa Schleife. Sie schnippte mit den Fingern nach einem dicken Jungen mit Schaufel. »Hey, du da, mach das da mal tiefer!« Duda schüttelte den Kopf. Eleanor hob die Augenbrauen, legte den Kopf schief und raunte ihm etwas zu, das ich nicht verstand. Duda grub. Drei Jungs aus der Sechsten hatten Sternenscheiben unter den Arm geklemmt und vermaßen das Grundstück mit großen Schritten. Ein kleines Mädchen mit einem Sandkastenrechen irrte zwischen den Löchern umher und rief nach einem Hund oder einem älteren Geschwister. Viele hatte leere Plastiktüten, Kartoffelsäcke oder Taschen dabei, um den Schatz nach Hause zu schleppen. Alle hatten das Testament gesehen und suchten nach dem einen richtigen Mond, der sie reich machen würde. Eilig ketteten wir unsere Fahrräder und Helme an einen Laternenpfahl und machten uns ebenfalls auf die Mondsuche. Und nach uns kamen noch mehr. Überall wurde geschrien, geschnattert, geflucht und geschubst. Jeder wollte bei jedem Mond der Erste sein. Es war wie der große Goldrausch von Alaska, nur ohne Eis, Schnee und Saloons. Peter Baumgartner und Murat Fischer gerieten über einen halbmondförmigen Stein in Streit und duellierten sich erst mit Wasserpistolen, dann mit Spitzhacken. Murat gewann beide Male locker. Ein Sternenkarten-Sechsklässler fand einen Mond im Schatten der Kanone und Lionel kaufte ihm sofort die Karte ab, um es damit selbst zu probieren. Er zahlte 100 Euro, obwohl das ausgeblichene Preisschild 14,99 zeigte. Duda saß erschöpft an der Ruine und Eleanor schnippte nach Robby. »Hey, hilf mir mal!« Robby schüttelte den Kopf. »Ich sag Mama, dass du nicht mit mir spielst!« Robby blieb hart. »Das ist kein Spiel, Ellie. Du sollst mich nicht Ellie nennen, ich bin Eleanor!« Sie schnippte nach Murat. »Hey, Duda, duellier dich da mal mit ihm für mich, der hat mich beleidigt!« Murat zögerte. Duda sprang mit rotem Kopf auf und stürmte geifernd auf Robby zu. Robby hob drohend die Faust mit dem Ring. Das reichte meist, um jemanden einzuschüchtern. Er konnte grimmiger gucken als ein tollwütiger T-Rex und legte sich dauernd mit Größeren an, wenn die einen Jüngeren in die Mangel nahmen. Wenn sich Stärkere an Schwächeren vergriffen, sah er rot. Einmal hat er sogar einen Kampfhund am Schwanz gepackt und hochgehoben, als der sich auf einen Dackelwelpen stürzen wollte. Hilflos baumelte der kläffende Bullterrier in Robbys Händen, bis sein Herrchen ihm eine Leine anlegte. Robby war niemand, mit dem man Ärger wollte. Aber Duda wusste das wohl nicht. Er war allein, einen halben Kopf kleiner und einen halben Bauch breiter als Robby und stürmte trotzdem weiter. Robby seufzte. »Ich kämpfe nicht gegen Kleinere.« Lässig wie ein Stierkämpfer tänzelte er zur Seite. Überrumpelt taumelte Duda an ihm vorbei, kam ins Stolpern und knallte zu Boden. Keuchend blieb er liegen. Eleanor starrte wütend zu uns rüber, sagte aber nichts mehr. Der Himmel leuchtete blau und die Sonne erhob sich brennend über die Nachbardächer. Peter Baumgartner saß mit roten Augen und einer langen Schramme im Gesicht auf dem Leiterwagen und machte ein Vermögen mit dem Verkauf seines Tomatensafts. Murat bog seine Dienste als Mietduellant für 10 € pro Kampf an. Eleanor hielt den Kopf wieder hoch, lächelte und beachtete ihn nicht. Ganz oben auf der Ruine saß ein rot-blau-grün gefiederter Ringler-Papagei und krächzte: »Schwachköpfe! Alles Schwachköpfe!« »Halt die Fresse!« schrie Lionel und warf einen Stein nach ihm. Es war klar, dass er treffen wollte. Er tat es aber nicht. »Schwachköpfe! Alles Schwachköpfe! Fresse, habe ich gesagt!«
»Ja, Fresse, hat er gesagt!«
wiederholte der riesige, fingerknackende Henry mit den immer klein gekniffenen Augen. Jetzt befahl Lionel seinen Jungs, nach dem Papagei zu werfen. Auch von ihnen traf keiner. Nicht Martin und nicht mal der fingerknackende Henry, der so fest warf, dass sein Stein weit draußen auf den Feldern landete. Der Papagei sah spöttisch herunter und öffnete gelangweilt den Schnabel, als würde er gähnen.
»Na also!«
Lionel reckte die Brust raus, als hätte er ihn höchst selbst zum Verstummen gebracht. Dann bellte er: »Weitersuchen, Männer!« Und sie suchten. Und die anderen suchten und wir suchten und der Papagei krächzte: »Schwachköpfe! Alles Schwachköpfe!« Eine halbe Stunde lang ging das so und jeder fand irgendwo einen Mond. Hier ein Riss im Mauerwerk, dort eine Kerbe in einem Baum, ein Astloch in einem Zaunpfahl, eine Verdunklung im Asphalt der Einfahrt. Nina Huber entdeckte ihn sogar im Gefieder des Papageis, aber ihre Freundin Milena fragte: »Wie soll der Schatz denn in den Papagei gekommen sein?«
»Na, vielleicht hat er ihn gefressen.«
»Nee, der Schatz ist zu groß.« »Vielleicht ist der Schatz in einem Schließfach und der Vogel hat nur den Schlüssel gefressen.« »Schwachköpfe!« krächzte der Papagei besonders laut und schlug mit den Flügeln. »Alles Schwachköpfe!« »Irgendwie ist er süß«, sagte Nina, die später Tierärztin werden wollte. »Ich mag ihn gar nicht aufschneiden müssen.« »Ja, aber der Schatz ist riesig.« Nina seufzte und pfiff eine kurze Melodie, um den Papagei herunterzulocken. Sie klang lockend wie der Rattenfänger von Hameln oder eine Schlangenbeschwörerin. Ich sagte lässig: »Euch ist aber schon klar, dass der alte Ringler den Schatz vor über 2 Monaten versteckt hat, oder? Der Schlüssel ist längst verdaut und wieder draußen.« Die beiden Freundinnen sahen mich an, dann sich, dann begannen sie überall nach herumliegenden Vogeldreck zu suchen. Mit meinem messerscharfen Verstand hatte ich uns 2 Konkurrentinnen vom Leib geschafft und einen unschuldigen Vogel das Leben gerettet. Doch plötzlich fragte ich mich, warum der Alte den Schatz überhaupt auf seinem Grundstück hätte verstecken sollen. Jeder würde dort zuerst suchen. »Schwachköpfe«, krächzte der Papagei, »alles Schwachköpfe!« Jawohl, das waren wir. Wir alle, die wir hier ziellos suchten wie die Verrückten. Dabei war es doch so einfach. Warum war ich nicht früher drauf gekommen? Lächelnd sah ich mich einmal um, dann hatte ich einen brillanten Plan. Zu Axel und Robby sagte ich nur: »Ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen.« Robby flüsterte: »Sicher?« Aufgeregt rief Axel: »Du weißt, wo der Mond ist?« Einige in unserer Nähe drehten sich zu uns um. Nina und Milena nicht, die waren mit der Vogelkotsuche beschäftigt. Ich tat furchtbar erschrocken und zischte: »Jetzt vielleicht noch lauter?«
»Zu Befehl, Boss!«
sagte Axel, holte tief Luft und brüllte, »Du weißt echt, wo der Mond...« Blitzschnell klatschte Robby ihm die Hand auf den Mund, aber zu spät. Inzwischen sahen alle zu uns her, wirklich alle, und das waren bestimmt 3 Dutzend schatzgierige Sucher. Genau das hatte ich gewollt. »Lauf«, zischte ich und rannte los. Wir wetzten durch die offene Gartentür und die Straße hinab. Es blieb keine Zeit, die Räder loszuketten. Hinter uns brüllte Lionel wie ein General, »Hinterher!« Alle befolgten den Befehl, nicht nur seine Gang. Die Erde bebte, als wäre uns eine Herde wild gewordener Bisons auf den Fersen. Trampelnde Schritte grollten wie Donner durchs Dorf. Aufgeschreckte Vögel stoben aus den Bäumen. Wir flohen in die nächste Seitenstraße und weiter. »Und jetzt?« keuchte Robby. »Läuft alles nach Plan«, keuchte ich. »Super«, rief Axel mit leuchtenden Augen. Ihr seid meine Rückendeckung. Lauft im Zickzack zur Kirche. Sie sollen glauben, dass es um das Mondbild dort geht. Je mehr Zeit ihr rausschinden könnt, umso besser, ja? Und was machst du? Ich muss was prüfen. Wir treffen uns später bei der Kotzerbrücke. Okay. Axel konnte mit seinen kurzen Beinen kaum noch Schritt halten. Und los! Robby raste johlend davon. Unter seinen Sohlen wirbelte Staub auf wie unter den Hufen eines wild galoppierenden Wüstenreiters. Auch ich sprintete los. Am Ende der Straße, gleich hinter der nächsten Kurve, bog ich schlitternd in den kleinen Pfad hinter der Metzgerei Gerber und hechtete in ein dichtes Gebüsch. Axel stürmte Robby hinterher und ihm auf den Fersen war die ganze Meute. Sie jagten an meinem Versteck vorbei, fluchend und hechelnd. Lionel rief, »Feiglinge!« Ich grinste und kroch hinter seinem Rücken vorsichtig aus meinem Versteck. So leicht würde er mich nicht provozieren. Bei Axel sah das anders aus. Der schrie in der Ferne, »Wie nennst du mich, Lahmarsch? Feigling!« An Lionels Lächeln erkannte ich, dass Axel tatsächlich stehen geblieben war. »Renn weiter«, dachte ich. »Sag das nochmal«, rief Axel. »Windelpupser!« Axel rannte nicht. »Lauf«, beschwor ich ihn nochmal in Gedanken, aber es half nicht. Axel blieb und wurde umkreist. Gleich würde er ihn schon vom Mondbild in der Kirche erzählen, viel zu früh. In meinem Plan hatte ich mehr Zeit gehabt, aber Pläne waren eben nur so brillant wie ihre Ausführer. Ich musste meine Aufgabe erfüllen, bevor sie alle bei der Kirche waren und wieder zurück. Ich rannte los. Und so viel soll ich mal dazu gelesen haben. Hagen hat den Gedanken, dass es gar nicht um den Mond geht, sondern um das zum Mond schießen, also um die Kanone. Und er will zur Kanone und da entlang messen, peilen, wo denn die Kugel hingehen sollte. Und so fangen sie an mit der Suche nach dem Schatz, nach dem Mondschatz, gegen Lionels Gang und gegen Eleanor, die sehr clever ist und ihn sehr schnell auf den Fersen. So, damit ist meine Zeit um. Der nächste Kollege wartet schon. Danke fürs Zuhören. Und ganz da hinten raus ist immer der Büchertisch, da gibt es auch Lesezeichen zum Buch. Danke, schöne Messe noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.